Ich habe gerade nochmal auf die Tabelle der Bundesliga geschaut und mich nochmal gezwickt. Aber der VfB ist wirklich auf Platz 3, hat wirklich schon 11 Siege eingefahren. Das sind jetzt am 16. Spieltag schon deutlich mehr als in den zwei Saisons zuvor mit jeweils nur 7 Siegen. 34 Punkte stehen schon auf unserem Konto. Auch das sind bereits jetzt schon mal ein Punkt mehr als in den zwei Vorjahren. Im DFB-Pokal sind wir auch noch dabei. Und was soll ich sagen? Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf unseren gemeinsamen Rückblick von rund um den Brustring und dem Brustring-Talk auf den bisherigen Teil der Saison. Mein Name ist Martin und ich begrüße erstmal die Jasmin von rund um den Brustring.
Hallo.
Falschrum von Brustring. Und ich hab dich kurz geschiftet, war eine kleine Transferphase im Sommer. Und von rund um den Brustring ist der Lennart und der Yannick da. Hi.
Hallo. Servus, hi.
Und zusammen werden wir in zwei Teilen, den zweiten hört ihr wieder bei rund um den Brustring, auf die bisherige Hinrunde blicken. Im ersten Teil schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Sommerpause mit den Transfers, die Entwicklung natürlich unter Sebastian Hoeneß und picken uns einige Highlight-Spiele, aber auch ein paar Spiele, die nicht so rund liefen, raus. Fun Fact, dass wir überhaupt mehr Highlight-Spiele haben, auf die wir zurückblicken können, als schlechte Spiele, das dürften wir VfB-Fans schon alle lang nicht mehr erlebt haben, ein paar jüngere von euch wahrscheinlich noch überhaupt nicht. Bei vielen Fans geht mittlerweile schon so der Blick ein bisschen nach oben oder nach Europa, dazu später noch ein bisschen mehr. Im zweiten Teil mit dem Ausblick. Mit sehr viel mehr Bodenhaftung richtete Sebastian Hoeneß nach dem 3:0 gegen Augsburg ein paar Worte an die Cannstatter Kurve und die würden wir uns gerne nochmal zusammen reinhören oder anhören.
Wir nutzen euch wirklich von ganzem Herzen zu danken. Die Heimspiele, auch die Auswärtsspiele, insbesondere die Heimspiele mit euch, sind unglaublich. Ich danke euch für den Support, auch in schwierigen Zeiten. Und ich habe heute genau das Richtige gesagt, wir müssen zusammenhalten, zu jeder Zeit. Ich verspreche euch eins, die Jungs werden immer versuchen, alles rauszuhauen. Das ist das einzige Versprechen, das wir geben können. Darauf werden wir uns sehr vorbereiten. Jetzt, ich komme auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben. Das ist ein Versprechen. Ich komme auf den Zaun, wenn wir es erreicht haben. Aber aktuell haben wir einen sehr schönen Zwischenstepp erzielt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Genießt die freie Zeit mit der Familie. Alles Gute. Bis zum nächsten Jahr.
Drehen wir das Rad also nochmal so ein bisschen zurück. Ein gutes Jahr würde ich es nochmal gern zurückdrehen. Werle und Co. haben uns Bruno Labbadia als Heilsbringer präsentiert. Und es kamen sehr schmerzvolle, fußballerisch schwierige Wochen und Monate auf uns zu. Irgendwann haben die Kranken dann an der Mercedesstraße dann doch ein Einsehen gehabt und erlösten uns von Labbadia. Und es kam eben der vorhin schon erwähnte Sebastian Hoeneß. Wir alle wissen, was passiert ist. Klassenerhalt in der Relegation, hochemotional. Haben wir alles schon drüber gesprochen, aber einfach nochmal so ein bisschen Rückblick. Weil jetzt kommen wir nämlich zur Sommerpause und wir kommen zu den Transfers. Und da hat sich doch mal wieder einiges getan in der Mannschaft des VfB Stuttgart. Ja, vor allem auf der Abgangsseite waren ein paar, würde ich mal sagen, sehr emotionale Abgänge dabei, wo wir auch wirklich uns alle nicht sicher waren, wie wir der VfB das verkraften. Es sind so ein paar, ich würde mal sagen, einfach unsere Highlight-Spieler gegangen, die wir hatten oder einfach sehr wichtige Spieler, an denen wir uns orientiert hatten. Auch Mavropanos ging, Sosa ging. Und natürlich, und da war schon die erste Runde des DFB-Pokal gespielt, es ging vor allem Wataru Endo. Also eigentlich so unser Kapitän, unser, ja, das hört sich jetzt so wieder, dieses Krieger, also der war aber einfach Vorbild auf dem Platz, der Kapitän, der ging und da musste ich schon kurz das Ganze sacken lassen und habe mir überlegt, wie wird die ganze Hinrunde laufen ohne Endo? Wie ging es dir, Lennart, als nach dem Auftakt im DFB-Pokal uns dann Endo verlassen hat?
Ja, wir haben ja damals gerade die Podcast-Folge zum Pokalspiel aufgenommen, als das irgendwie so durchsickerte. Erinnere ich mich noch dran, wie der Christian das irgendwie in unsere Gruppe geteilt hat. Also wie du sagst, Endo war halt echt Also Mafropanos war auch wichtig, Mentalitätsspieler, Sosa, muss man nicht drüber reden, Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat, aber Endo war jemand, der halt auch immer die Leistung gebracht hat. Ne, der hat irgendwie, ist 500.000 Kilometer geflogen, um Länderspiele zu bestreiten, kam wieder und hat einfach weiter geliefert. War vielleicht nicht immer der Highlight-Spieler, aber auf jeden Fall der, der halt den ganzen Laden zusammengehalten hat. Und da dachte ich echt so, also Mafropanos war irgendwie erwartbar, Sosa war nach irgendwie nach der x-ten Transferphase, wo er mit dem Wechsel geliebäugelt hat, auch erwartbar. Mit Endo habe ich nicht unbedingt gerechnet, und das muss ich sagen, war schon ein ziemlicher Schock, weil man hatte ja zumindest gedacht, okay, mal schauen, wie die nächste Saison wird. Es ist klar, dass Leute gehen, schauen wir mal, was mit Guirassy ist, aber dass uns sozusagen das Herzstück der Mannschaft, und das war er in den letzten 4 Jahren und zunehmend mehr, je länger er bei uns war, das war das Herzstück der Mannschaft. Und also ich war schon ziemlich überrascht bis geschockt. Ich meine, ich bin jetzt lang genug VfB und Fußballfan, dass ich jetzt mein Herz nicht mehr an irgendwen verliere unbedingt. Aber das war schon krass. Also das,
Ich meine, man konnte es ihm im Nachhinein wirklich nicht verwehren. Es hat Liverpool angeklopft. Premier League war eh so sein Traum. Und was willst du bei Liverpool sagen? Ich glaube, er ist auch so, kurzer Ausflug, dort mittlerweile sehr gut angekommen, vor allem auch akzeptiert. Am Anfang waren die Fans dort ja eher sehr skeptisch, aber ich glaube, mittlerweile ist er dort echt akzeptiert und die wissen, was sie an diesem Spieler haben. Das, was wir schon über Jahre wussten, das haben sie dort jetzt auch gesehen, was der eben, wie wichtig der für eine Mannschaft sein kann und wie er ein Spiel ja mitreißen kann, auch Tore schießen kann. Ich glaube, sie erleben es gerade in Liverpool, warum wir ihm so viele Tränen hinterher geweint haben.
Aber das muss man nochmal sagen, auch auf einem anderen Level. Also Premier League ist ja nochmal was, und Liverpool ist nochmal was anderes als Abstiegskampf im VfB und was ganz anderes als St. Truiden, wo er vor 4 Jahren hergekommen ist. Also diese Entwicklung, das ist krass. Aber ich wünsche es ihm. Also ich freue mich für ihn. Das ist so die Sorte Spiele, wo man hinterher sagt, schön, dass er so wie Khedira so ein bisschen. Ne? Da freut man sich einfach für ihn, dass er bei seinem neuen Verein auch Erfolg hat dann.
Ich glaube, das ist wirklich ein riesen Unterschied. Jasmin, du wolltest gerade, glaube ich.
Genau, und auch noch in seinem Alter, also für ein Fußballalter, ja relativ alt, noch so zum Verein wie Liverpool kommen zu können. Also, und das hat ja dann kein VfB-Fan irgendwie übel genommen. Also da freut man sich ja eher, wie gesagt, wie beim Khedira, da hast du dich ja auch für den Spieler gefreut, dass er das die Chance bekommt.
Ja, und ich glaube, es gibt wenig VfB-Fans, die ihn nicht einfach, die das verfolgen und sagen würden, hey, ich gönne sie ihm nicht. Ich glaube, wirklich alle VfB-Fans gönnen ihm das, dass er da jetzt Fuß gefasst hat. Das muss man wirklich sagen. Seine Art hier war wirklich großartig und man kann es ihm nicht übel nehmen. Ansonsten waren die Abgänge eher ja unspektakulär. Also die drei reichen ja eigentlich schon mal so als Abgänge. Aber dass natürlich der Keeper Müller uns verlässt, war zu erwarten. Die Leihe von Thomas ging zu Ende, Koulibaly und so weiter. Also es waren sonst eher Abgänge, mit denen man gerechnet hat. Eben, wie du auch gerade gesagt hast, Lennart bis auf Endo. Mit dem hat man nicht unbedingt gerechnet. Und dann ging es natürlich los. Dann musste der Herr Wohlgemut etwas kochen, wie die Jugend so schön sagt, und hat dann auch mal gekocht und hat so einiges in den Topf geschmissen und einige Spieler verpflichtet. Bei ein paar hat man vielleicht so mit der Nase gerümpft. Thema Mittelstädt. Von Hertha würde hat man gesagt, ja gut, Ergänzungsspieler passt vielleicht. So die eher, finde ich, interessanten Transfers fand ich natürlich Jung aus Freiburg und vor allem den Stiller aus Hoffenheim losgelöst zu haben. Hat mich etwas überrascht, dass Hoffenheim den so im Nachhinein relativ schmerzlos hat gehen lassen, weil klar, er war jetzt vielleicht nicht Stammelf dort, aber man wusste, der Mann ist jetzt nicht so ganz schlecht. Yannick, war das für dich auch so ein Transfer, wo du überrascht warst, dass es geklappt hat?
Ja, tatsächlich, weil er ja dann auch noch das erste Saisonspiel, glaube ich, für Hoffenheim gespielt hat, sogar in der Startelf. Und dann kam er auch dieses Gerücht schon auf und ich kann mich erinnern, ich habe es damals das erste Mal bei Florian Plettenberg gehört, also Florian Plettenberg, der allseits bekannte Transfer-Guru von Sky. Das ist jetzt eine unbezahlte Werbung hier. Also ich konnte es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. War ja immer mal wieder dann auch in Gerüchten davor zu hören, der Name, aber ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Hat ja dann auch die U21-EM gespielt. Da muss ich sagen, hat er mich als einer der wenigen auch schon sehr beeindruckt, weil er auch wirklich schon sehr reif ist für sein doch noch junges Alter. Und ja, man hat schon in Hoffenheim und auch, wenn man länger zurückgeht, auch schon bei Bayern 2 damals gesehen, was der Kerl kann. Also richtig guter Junge. Natürlich als Ersatz für Endo hat man dann auch erstmal gedacht, oh, der braucht vielleicht noch ein bisschen Anlaufzeit und ja, funktioniert es, aber ja, hat mich dann doch sehr positiv überrascht, dass es am Ende hin dann doch geklappt hat und ja, war dann auch fürs Erste ganz zufrieden und wurde dann auch, so wie die meisten, bestätigt, dass der Kerl das wirklich ganz, ganz gut macht.
Genau, die ich jetzt angesprochen hatte, waren Festverpflichtete, natürlich als Art Neuverpflichtung oder Verpflichtung muss man natürlich noch Girassi sehen, der davor ausgeliehen war und dann festverpflichtet worden ist. Also nicht wirklich ein de facto Neuzugang. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Laien gehabt. Und da ist es auch ganz interessant, auf die zu gucken, weil die, wie wir jetzt nach der Hinrunde wissen, eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt haben. Natürlich war es klar, wir mussten was auf der Torhüterposition tun und haben uns dort immerhin einen nicht ganz unbekannten, namhaften Herrn Nübel von den Bayern geholt. Also da war ja so das Gerücht, da ging es los und mein Gefühl war am Anfang, huch, das ist vielleicht ein Regal zu hoch gegriffen für uns. Aber am Ende konnte wohlgemut der VfB Nübel überzeugen, zumindest jetzt mal ein Jahr beim VfB zu spielen. Jasmin, für dich ein Transfer, der überrascht hat, weil eben so einer von den großen Bayern zu uns gewechselt ist?
Jein, also klar, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal eine Verpflichtung von Bayern mit Qualität zum VfB gab. Wahrscheinlich fällt mir jetzt gerade irgendein.
Sigurvinsson.
Aber ja, okay. Ein paar Jahre her und Lahm als Laie damals. Also ja, okay. Haben wir mit Laien gute Erfahrung. Nee, also anfangs ja, aber dann war es ja doch relativ lange in den Medien und ja, man hat ja dann auch gewusst, dass Nübel bei Bayern zu dem Zeitpunkt sowieso keine Chancen hat und so viele freie Plätze in der Bundesliga und auf dem Niveau gibt es dann auch nicht. Und ja, ich sag mal, wir hatten sehr viel Glück im Nachhinein, dass Nübel zu uns gekommen ist und auch, muss man auch sagen, auf Gehalt verzichtet, um jetzt weiter Spielpraxis sammeln zu können.
Im Grunde ist es ja eine Win-Win-Situation, weil es war eine spezielle Konstellation, dass er halt wie Monaco, die wollten ihn nicht weiter verpflichten. Ich habe auch mit ein paar Monaco-Fans gesprochen, die waren froh, dass er weg ist, ja, was mich im Nachhinein ein bisschen wundert. Und zu Bayern konnte er nicht. Ja, und wie Jasmin sagt, dann gibt's halt nicht so viel freie Torwartpositionen in der Bundesliga. Und er profitiert davon, weil er sich weiterempfehlen kann, was er jetzt auch tut. Und wir profitieren davon. Wir haben einen überraschend guten Torwart, den besten seit Lehmann, würde ich fast sagen.
Definitiv. Also auf der Torhüterposition haben wir schon lange nicht mehr so eine Ruhe, so eine Ausstrahlung hinten gehabt.
Kobel noch. So, also das war auch so ein bisschen.
Gefühlt ist der schon ewig weg, ne? Das ist noch gar nicht so lang. Es ist erschreckend, wie was da so 2-3 Jahre mit nicht so geilen Kiebern, was das ausmacht, stimmt. Den Gregor Kobel könnte man sich noch dran erinnern. Genau, und dann noch eine Laie, auf die ich, oder beziehungsweise noch zwei Laien, die auch noch interessant sind, sind natürlich Leveling, der von Union gekommen ist und ja, auch sehr, sehr regelmäßig spielt. Und natürlich Dennis Undav aus Brighton. Und da schaue ich ein bisschen auf den Ländern, weil du ja auch den englischen Fußball ja mit oder immer verfolgst oder regelmäßig verfolgst. Wie war das so dein Blick auf die Verpflichtung von Undav?
Also ich habe ja auch, also ich verfolge jetzt eher die zweite englische Liga so ein bisschen, hätte bei Brighton in der Premier League gespielt. Und ich habe mich ein bisschen über den informiert und ich hatte richtig Bock auf den. Ich habe mich richtig geärgert, dass der sich direkt verletzt hat. Weil das dachte ich, das ist so ein Spieler, wie wir lange nicht mehr hatten. Der ist also eine Gerassi, klar, der hat das auch gezeigt, was er kann und das wussten wir jetzt vor der Saison auch noch nicht, dass er 17 Tore macht. Aber Under war so ein Spieler, wie ich gedacht, ja, auf den habe ich richtig Bock, weil der halt irgendwie so ein ganz unkonventioneller Spieler ist auch. Nicht nur in der Art, wie er Interviews gibt, sondern auch im Spiel. Torschützenkönig in Belgien, ganz andere, vor 3 Jahren auch in Meppen gespielt, die Geschichte kennen alle. Und auf den hatte ich richtig Bock, dass der auch bei uns einschlägt. Klar, es ist eine Laie und wer weiß, ob wir den am Ende das Gehalt und die Ablöse bezahlen können, je nachdem, wohin die Reise geht. Aber Ja, also auf den habe ich mich richtig gefreut und ich freue mich, dass ich dann auch, je länger die Hinrunde ging, immer umso mehr in meiner Freude dann bestätigt wurde mit jedem Tor, das er mehr gemacht hat und Vorlage gegeben hat.
Auf die anderen Abgänge, Laien würde ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Gerade Thema Laien, da ein Verweis an rund um den Brustring. Ihr habt da ja immer schön einen Blick drauf. Da gibt's einen Artikel auch dazu. Ihr guckt immer auf die Leihspieler. Deswegen würde ich auf die jetzt gar nicht groß eingehen. Also, aber auch da kann man noch sagen, hat sich noch einiges im Sommer getan und einiges sind eben noch verliehen worden. Natürlich muss man wissen, die kommen irgendwann alle wieder zurück. Genauso wie einige von den Leuten, die wir natürlich gerade ausgeliehen haben. Gucken, müssen wir schauen, ob wir die verpflichten können. Gerade zum Beispiel diese UNDAF-Leihe, das Gefühl, die Ablöse ist irgendwie mit jedem Monat irgendwie teurer geworden. Was es dann am Ende wirklich ist, muss man mal gucken. Aber definitiv wäre das ein Kandidat, wo wir uns alle freuen würden, wenn er da bleiben würde.
Ja, dann lass uns ganz kurz zu den Leihen. Ich finde es ganz interessant, weil es haben jetzt, wo Magliza ja fest in Darmstadt bleiben wird, haben wir nur Offensivspieler ausgeliehen. Also es kommen im Sommer 7 Offensivspieler zurück zum VfB. Natürlich mit unterschiedlichen Perspektiven, aber trotzdem, also das ist, wird spannend im Sommer.
Gut, ich glaube, so ein paar haben gar keine Perspektive.
Ja, klar, aber
bei anderen, jetzt gerade Fagir und Sanko finde ich schon spannend, ob die nochmal eine Chance hier bekommen, weil bei Sanko, den haben wir alle ja noch erlebt, also der, ich glaube, kann man immer noch sagen, das Potenzial ist da, oder? Der hat einfach von der Athletik, aber mal gucken, ob es bei ihm reichen wird. Lass uns mal ein bisschen auf die Highlights und Spiele, die vielleicht auch nicht so gut waren, blicken. Wir wissen alle, wie es angefangen hat, sehr emotional, ein 5:0 gegen Bochum. Riesenstart, man hat sich so ein bisschen erinnert, gefühlt an diese Saison mit Matarazzo, als wir was auch, glaube ich, 5:0 und 5:1 gegen Fürth gewonnen haben. Und auch da war das folgende Spiel darauf, war das Spiel in Leipzig. Damals war es ein Abendspiel. Es ging, ich glaube, 4:0 nach dem, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 4:0 aus für Leipzig, eben nach dem Auftaktsieg gegen Fürth. Und sehr, sehr ähnlich war es vom Ergebnis zumindest. Wieder in Leipzig, dieses Mal sogar ein 5:1. Aber wenn ich die zwei Spiele noch so ein bisschen vergleiche, vor allem wenn man auch auf die erste Halbzeit guckt, war es ein anderer VfB. Aber trotzdem war natürlich die zweite Halbzeit echt krass, weil wir einfach 5 Kisten gefangen haben. Und es war so der erste, sagen wir mal, wirkliche Downer in der Saison nach dem tollen Start gegen Bochum. Diese zweite Halbzeit, wo der VfB, sagen wir mal, doch ein bisschen auseinandergefallen ist. Yannick, wenn du das Spiel nochmal so vor Augen hältst, siehst.
Ja, ein sehr ambivalentes Spiel auf jeden Fall. Also erste Hälfte top. Kannst auch mit 2:0 in Führung gehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie Leipzig dann aus der Kabine zurückkommt. Also die waren in der ersten Hälfte wirklich nicht gut. In der zweiten haben sie dann gezeigt, man kann jetzt natürlich von dem Konstrukt halten, was man möchte, aber spielerisch ist da halt schon eine Menge Qualität einfach da. Da haben sie dann gezeigt, zu was sie imstande sind, wenn sie ihr volles Leistungspotenzial abrufen und der Gegner das dann eben auch zulässt. Also da muss man auch wirklich sagen, da sind ja wirklich hanebüchene Fehler passiert. Ich kann mich da dann an diese Szene mit Zagadou und Nübel erinnern noch, mit dieser Rückgabe. Und ja, da hat sich der VfB dann natürlich auch so ein Stück weit selber geschlagen, aber natürlich dann auch gegen einen qualitativ hochwertigen Gegner, der natürlich auch ganz andere Ambitionen hat. Also zu diesem Zeitpunkt war es dann für mich persönlich auch so ein Stück weit wieder, ja, zurück auf den Boden der Tatsachen. 5:0 gegen Bochum war ganz nice, aber jetzt wissen wir wieder, wo wir eigentlich stehen und dass wir zu dem Zeitpunkt da oben eigentlich nichts verloren haben oder zumindest in der Ebene, in der sich RB Leipzig und auch Vereine wie die Bayern, jetzt muss ich fast selber schmunzeln, Borussia Dortmund, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, wir springen jetzt zurück, bewegen. Also wie gesagt, das war dann für mich so ein Stück weit, ja, zurück auf den Boden der Tatsachen, aber alles gut, tat dann klar an dem Abend selber ein bisschen weh, aber ja, man hat da aber halt auch wieder genau so eine Schwäche gesehen, die werden wir nachher sicherlich auch nochmal besprechen. Das ist dann eben auch wieder diese Chancenverwertung, dieses manchmal Abgezockte, was eben dann auch noch dieser VfB-Mannschaft fehlt.
Also mir ging es da irgendwie so, das hat sich so ein bisschen wieder angefühlt wie, ja genau, mein VfB, man kennt es eben, man startet ganz gut, die Woche drauf kriegst du direkt wieder eins auf die Mütze und es war so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, es geht einfach weiter wie nächstes, also wie die Saison zuvor. Ja. Das heißt, du hast irgendwie ein gutes Spiel gehabt oder du hast mal ein gutes Spiel und dann kommen halt wieder so diese 2, 3 Niederlagen, also einfach diese Phase, wo es nicht gut läuft. Also so war mein Gefühl eben nach diesem Spiel. Jasmin, bei dir auch ähnliche Gefühle oder hast du schon was anderes oder mehr gesehen nach dem Spiel?
Nee, also es war halt ein normales VfB-Spiel von den letzten Jahren am Ende. Da hast du immer mal so eine Klatsche gegen Besseren auch bekommen, auch wenn du gegen Bayern ein paar Mal relativ gut gespielt hast. Aber es waren ja auch immer Sondersituationen. Und man muss halt auch dazu sagen, klar, das war ein cooler Start mit danach, dass man das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder Spitzenreiter war, seit dem ersten Spieltag 21/22. Aber Bochum war halt auch echt einfach nicht gut. Also das muss man auch dazu sagen. Das konnte man dann schon noch aus damaliger VfB-Brille relativ gut einschätzen. So, und dann ja, war das halt normales VfB-Spiel, was man vielleicht inzwischen auch mehr mit dem Schulterzucken hingenommen hat, weil es sich die letzten Jahre einfach normal so war und man mit so einer Saison, ich bis dahin einfach auch noch gerechnet habe, eben mit der Situation, wo man immer noch bedenken muss, man hat den Klassenerhalt erst in der Relegation geschafft. Man hat die Abgänge gehabt, über die wir gerade gesprochen haben. Also 3 der besten Spieler, die einfach gegangen sind oder Leistungsträger. Da hätte ich jetzt auch keinen Sieg gegen Leipzig erwartet. Es war eher die Art und Weise, wie sie da verloren hatten.
Wie Janik gesagt hat, die erste Halbzeit war eigentlich so, dass man schon Hoffnung hatte oder dass man denken konnte, hey, wir können da was mitnehmen und man hat mitgehalten. Also es war ja wirklich, die erste Halbzeit war wirklich gut. Und dann kam eben so dieser Einbruch und ja, wie gesagt, bei mir so dieses Gefühl, Mensch, scheiße, genau wie du gesagt hast, die Transfers, also die Abgänge und es wird einfach wieder eine verdammt schwierige Saison und dann springen wir gleich in die Woche
drauf. Aber vielleicht noch kurz das mit den guten Halbzeiten. Das war ja das, was wir eigentlich immer beim VfB hatten die letzten Jahre. Es gab eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit, egal gegen welchen Gegner. Und das war das, wenn wir jetzt weiterspringen, was sich dann ja so ein bisschen auch geändert hat, dass du halt nicht nur noch eine gute Halbzeit hattest.
Genau, und dann kam ja nämlich eigentlich schon Freiburg, die letztes Jahr, die Saison zuvor, ja, knapp nicht in die Champions League gekommen sind, gegen die wir 6 Spiele am Stück verloren haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die eigentlich, ja, muss man fairerweise sagen, Nummer 1 im Ländle sind. Das ist halt nicht mehr der VfB. Und dann denkst du, oh, jetzt kommen die. Schwierig. Ja, gerade wie gesagt, 6 Spiele gegen die nicht gewonnen. Und sie sind zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch halbwegs vernünftig in die Saison gestartet. Hatten, glaube ich, gegen Hoffenheim gewonnen. Und dann steht es nach nicht allzu vielen Minuten 3-0. Und du denkst, irgendwas ist jetzt wirklich vielleicht mal anders. Natürlich auch diese Angst vor der zweiten schlechten Halbzeit. Nämlich, ja, hätte ja noch passieren können. Aber dann schaukeln die das Ding mit einer Souveränität und einer Spielfreude nach Hause. Und binnen weniger, binnen 3 Spieltagen, 2 5-0 Siege daheim zu erleben, das war dann schon emotional und von den Gefühlswelten mal was ganz Neues, oder Lennart?
Ja, vor allem, man muss ja auch mal sehen, das kommt 5 Euro in Straßenschein, wo wir herkommen. Wir haben letzte Saison am 9. Spieltag oder am 10. Spieltag das erste Mal gewonnen. Ja, und ich mir geht es auch so nach Leipzig, dachte ja super, jetzt geht das wieder so los. Ein gutes Spiel gegen eine Mannschaft, die mit dem falschen Fuß in die Saison gestartet ist, dann die obligatorische Klatsche in Leipzig. Aber als er dann dieses Spiel, und vor allem es stand nach 20 Minuten 3-0 gegen Freiburg, wo wir immer scheiße aussehen, wo immer Vincenzo Grifo uns irgendwie nach 77 Minuten Freistoß reinhaut oder so, dass wir da so schnell führen und das dann noch über die Zeit bringen, ich war bei dem Spiel auch im Stadion, das hat mich echt überrascht und da deutete sich schon so ein bisschen an. Ich meine, wir hatten es ja irgendwie vorhin nochmal im Vorgespräch. Ich hatte nun eigentlich vor jedem Spiel Angst, dass jetzt der Einbruch kommt. Aber nach dem Spiel dachte ich so, okay, vielleicht ist es diese Saison doch ein bisschen anders, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich bin in der Spielreihe und dachte, mal schauen, vielleicht nehmen Sie was aus dem Bochum-Spiel mit und wir gewinnen hier irgendwie knapp oder vielleicht unentschieden. Aber dass wir da 5-0 gewinnen, das hat mich echt vom Hocker gehauen, aber war natürlich noch nicht absehbar, dass das so quasi so weitergeht. Wenn auch nicht unbedingt in der Höhe, aber doch zumindest in der was die Punkteausbeute angeht.
Und war das auch nicht das Spiel, wo Freiburg trotzdem auch noch eine relativ früh gute Chancen oder mindestens eine hatte, wo es sich eben hätte auch drehen können, weil das wäre dann auch so ein Klassiker gewesen, dass du wieder hinterhergerannt wärst. Und sonst gerade einfach die Höhe und die Art und Weise war halt einfach wow. Und gerade gegen Freiburg, weil es war halt nicht Bochum, die halt echt nichts zusammengebracht haben, sondern Freiburg auch international spielender Verein, wie sich die letzten Jahre entwickelt haben, das brauchen wir jetzt ja hier jetzt nicht groß ausführen, aber das weiß ja jeder. Und gegen Freiburg sah man auch nicht immer so gut, also hat nicht immer gewonnen.
6 Niederlagen am Stück, genau. Also deswegen war für mich Freiburg 5-0, das war ein Ausrufezeichen. Wie du auch gesagt hast, anfangs Bochum, das war wirklich, die haben keinen guten Tag gehabt. Also da konnte man wirklich sagen, gut, kann passieren, dass du gegen die 5-0 gewinnst. Aber Freiburg, das war schon eine andere Ansage. Und ja, Lennart, du hast ja gerade schon gesagt, was dann noch kam. Und klar, dann ging es ja weiter und es kam Auswärtsspiel in Mainz. Mainz war ja auch so das Ding, haben auch oft nicht gewonnen. Klar, letzte Saison mit 4-1, das super wichtige 4-1 dort. Heimsieg gegen Darmstadt. 2-0 in Köln, 3-1 gegen Wolfsburg nach einem Rückstand. Also Wolfsburg ja auch jetzt nicht, wo man sagt, eigentlich die Jahre zuvor nie unsere Kragenweite, immer dran gescheitert. Und wenn es nur irgendwie 0-1 in der 80. Minute war, es hat eigentlich nie gereicht. Und dann legst du
da. Jonas Wind vor allem auch, ne?
Ja.
Jonas Wind, der ja auch schon 7 Tore zum
Tag genau.
Oder 6 oder so.
Ja. Und dann legst du gegen die 1-0 zurück, gewinnst aber noch 3-1. Wann war für dich so, ich habe jetzt die Spiele gegen Mainz, Darmstadt, Köln, Wolfsburg, wann war für dich das erste Mal so dieser Gedanke, Moment, dieses Jahr ist irgendwas anders. Irgendwie die Mannschaft, das ist nicht mehr die Mannschaft, die letzte Saison keine 2 Spiele am Stück gewinnen konnte, die Leistung nicht über 2 Spiele halten konnte. Wann hast du für dich gemerkt oder gedacht, die Saison ist irgendwas echt komplett anders?
Jetzt? Meinst du mich oder?
Genau, Lennart, sorry, genau.
Ja, genau. Ja, alles gut. Wolfsburg, ganz eindeutig Wolfsburg, weil also gegen Darmstadt dann auch mit der Vorgeschichte habe ich dann schon erwartet, dass wir gewinnen gegen Aufsteiger. Köln war nicht gut drauf. Was war es noch? Mainz hatten wir schon angesprochen, die waren auch nicht so gut drauf. Aber Wolfsburg, im Rückstand wieder so ein bisschen dämliches, ich glaube, das war das Spiel, wo Stenzel den Ball im Aufbau verliert. Und es dann relativ schnell geht. Und dieses Spiel noch zu drehen, und gegen Wolfsburg sehen wir eigentlich auch selten gut aus, da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt was Besonderes. Keine Ahnung, wo es hingeht, aber es wird was Besonderes. Weil das wäre so ein klassisches Spiel, dass der VfB, wo der VfB sich ein bisschen dumm anstellt, gute Chancen hat, dann ein Tor kassiert und dann irgendwie hinterherläuft. Und dieses Spiel auch noch relativ spät, auch glaube ich, noch zu drehen. Und diese Widerstandsfähigkeit, was ich in den letzten Jahren häufig vermisst habe, dass der VfB dann irgendwann das Gefühl hat, das ist okay, irgendwie, das ist ein Rückschlag und da stehen sie nicht auf. Sie versuchen es zwar, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Also es ist ja nie so, dass die Mannschaft sich aufgegeben hat. Aber sie hat halt irgendwann keine Mittel mehr gefunden. Und jetzt findet die Mannschaft halt noch Mittel. Oder in diesem Spiel gegen Wolfsburg hat die Mannschaft halt noch Mittel gefunden, um mit diesem Rückschlag umzugehen. Und nach dem Spiel, das war dann so ein Spiel, wo ich dachte, nicht schlecht. Das könnte was werden, dieses Jahr.
Das war, was du angesprochen hast, war ja wirklich oft so dieses, sei es ein Rückstand oder sei es ein Gegentor. Man hatte nie das Gefühl, dass die Mannschaft das komplett aus dem Takt bringt. Also schon ein bisschen weiter geblickt, dass als wir 0-1 in der Liga gegen Dortmund zurücklagen, da hast du nicht das Gefühl gehabt, ach du Scheiße, jetzt brechen sie komplett zusammen. Nö, die machen einfach weiter. Und das war eben auch so gegen Wolfsburg, fand ich auch so dieses Ding, einfach weiterzumachen, zu sagen, wir glauben an uns. Natürlich tun die Siege da was dazu, ganz klar. Wenn du ein paar Mal hintereinander gewonnen hast, hast du ein ganz anderes Selbstvertrauen, wie wenn du erst 3-4 Siege in der kompletten Saison hast und das ist der Spieltag, was weiß ich, 28. Also dieses Selbstverständnis oder dieser letztendlich auch Mut, dann einfach zu sagen, wir machen weiter, wir glauben an uns, das war schon wirklich gegen Wolfsburg und gegen andere echt sehr stark zu sehen. Und gerade noch das noch nachfolgende Spiel, also noch nach Wolfsburg, kam ja dann der 3-0-Sieg, genau, der 3-0-Sieg gegen Union, gegen die wir in der Bundesliga auch noch nie gewonnen hatten. Das war für mich so wirklich der erste Moment, die vor allem auch bis dahin noch auch seit, ich weiß nicht, wie viel zig Spielen nichts gewonnen hatten. Und jetzt gewinnst du da auch noch und das auch noch souverän. Also da war dann schon so langsam mehr als nur noch Zwicken bei mir
notwendig. Und auch eben dann noch, dass Gyasi raus ist, also verletzt, und man dann trotzdem noch gewonnen hat, weil das hätte auch, ich weiß, immer noch einen Knicks geben können. Also ich hatte die letzten, die drei Spiele davor nicht sehen können und hatte die Entwicklung gar nicht so gesehen. Union war das erste Spiel wieder, was ich gesehen habe. Und da einfach habe ich gefühlt da zu dem Zeitpunkt einfach eine andere Mannschaft gesehen im Vergleich zu dem, was ich einen Monat davor das letzte Mal gesehen hatte. Und das war dann schon ja eher noch mit Union, bin ich jetzt auch nicht mit so einem guten Gefühl rein. Aber das war dann doch gut gespielt und ja, das eben das ist Selbstbewusstsein, dass man eh nichts antun kann, auch wenn Gyasi hat dann relativ, ich glaube nach 30 Minuten oder so rausgehen musste.
Ja, und was ich finde, was auch noch ein Unterschied ist, der VfB ist nicht mehr der Aufbaugegner. Ja, wie viele genau Mannschaften das, hatten wir diese Saison, für die es richtig scheiße lief? Union, Mainz, Köln. Darmstadt, Köln, eigentlich alle hatten irgendwie eine Negativphase. Und die ging aber gegen den VfB weiter. Und das ist halt auch stark. Und das hat halt auch viel mit einfach so diese mentale Stärke, dass man jetzt nicht sagt, oh, die kommen jetzt mit ganz viel Wut im Bauch. Ist scheißegal. Wir sind halt besser.
Und das eben sowohl von der Einstellung als eben auch vom Spielerischen. Und das war eben, ich glaube, das war ja auch was, wir haben natürlich mal Spiele gehabt, auch in den Jahren zuvor, in der ersten Wiederaufstieg, also quasi nach dem zweiten Wiederaufstieg, natürlich hatten wir da auch gute Spiele und gute Phasen, aber dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein und dann auch dieses fußballerisch wunderschön, großteils wunderschön anzusehende Spiel, das war schon echt, das war sehr abgefahren und habe ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen, dass eine Mannschaft einfach so viel Spaß gemacht hat. Und dann hattest du eben auch diese Spiele, wo du schon geführt hast und die machen einfach weiter, die hören einfach nicht auf. Ja, also das fand ich auch so stark. Also es war, selbst wenn du 2 oder 3-0 geführt hast, dann hat man nicht so jetzt Gang zurückschalten, jetzt machen wir komplett einen ruhig. Nee, dann war einfach der Wille und der Wunsch da, weiter zu spielen, noch ein Tor zu schießen, die Spielfreude einfach die kompletten 90 Minuten durchzuziehen. Und das war schon eine sehr, sehr große Veränderung zu den Jahren natürlich dazu zuvor. Und wenn man, ich hatte es ja eingangs gesagt, wir sind aus einer Zeit gekommen mit Bruno Labbadia, ne? Also wo einfach fußballerisch die Magerkost reicht eigentlich überhaupt nicht. Ja, und dann kommt sowas. Das ist, und das binnen einem Jahr, das ist schon Wahnsinn von der Entwicklung gewesen.
Und das sind halt nicht nur die Ergebnisse, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie gespielt wird auch. Also gerade, wir kommen ja dann noch zu ein paar Spielen, aber es macht einfach Spaß, sich die Spiele auch anzusehen. Und klar, die Ergebnisse und die Siege sind da noch schön dazu. Aber es ist halt, ja, davor hatte man auch mal Siegesserien oder so, aber es hat sich nie so angefühlt, wie es sich dann so anfühlt. Und dass man sich einfach wieder auf Spiele freuen kann, das, ja, macht einfach Spaß.
Und bevor wir jetzt zu gute Laune kriegen, guck mal auf die, weil dann kamen ja auch 2 Niederlagen. Ja, also dann, es lief wirklich schon sehr gut und dann kam erstmal die erste Heimniederlage gegen Hoffenheim. 2-3. Hoffenheim ging recht früh in Führung, 2-0, kennen wir alles. Das war so das erste Mal, wo es eben nicht gereicht hat. Also wo am Ende eben keine 3 Punkte dastanden und der VfB mit Sicherheit auch nicht sein bestes Spiel hatte. Oder Lennart?
Doch, ich fand's gegen Hoffenheim fand ich es eigentlich noch ganz gut. Da haben wir uns so dämlich angestellt.
Genau, aber also nicht sein bestes Spiel, also natürlich.
Genau. Also ich fand aber das Spiel gegen Heidenheim, auf genau. Das ich auch gleich noch zu sprechen komme, fand ich
richtig
wesentlich schlechter. Ja, weil gegen Hoffenheim, wir haben in beiden Spielen 11 Meter verschossen. Das ist das eine, aber gegen Hoffenheim, da machst du halt den Anschluss und direkt fast im Gegenzug macht der Skov dann das 3-1 und dann läufst du halt an. Und der Unterschied ist aber, in den letzten Jahren war ich mir sicher, okay, das Ding ist durch. als ich gegen Hoffenheim im Stadion war, war ich mir sicher, wir machen noch den Ausgleich und gewinnen das Ding vielleicht am Ende sogar noch. Und dieses Gefühl hatte ich die letzten Jahre nicht. Deswegen fände ich das eigentlich ganz interessant. Vielleicht kann man da so ein bisschen auch bei den Fans oder bei mir so diesen Wandel festmachen, dann auch irgendwann in der, wie man auf so ein VfB-Spiel blickt. Aber ja, das war einfach doof gelaufen, das war von einem Spiel unnötiger früher Rückstand, dann noch einen Elfmeter verschossen. Aber trotzdem, die Mannschaft hat da, also die hat, es war ja auch in der Vergangenheit, die hat sich immer reingegangen, aber diesmal hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass sie das noch drehen können. Am Ende hat es dann halt leider nicht gereicht.
Genau, also es war mit Sicherheit nicht unser schlechtestes Spiel diese Saison, keine Frage. Es hat dann einfach am Ende nicht gereicht und es war halt auch die erste Heimniederlage natürlich. Und das jetzt von dir angesprochene Spiel in Heidenheim, das war schon eine ganz andere Nummer. Also ich weiß nicht, woran es da lag, also was da quasi in den Köpfen passiert ist, aber es war nicht der VfB, wie wir 9 Spieltage davor gesehen haben. Es war echt wirklich eine andere Mannschaft. So ein bisschen war es für mich so der alte VfB, also dieses gefühlt vielleicht, naja, es ist Heidenheim, das werden wir schon irgendwie packen. Ich weiß nicht, ob das der Ansatz war, die Idee war. Es war auf jeden Fall viel zu wenig und Heidenheim hat genau das gemacht, was wir nicht gemacht haben. Die sind einfach an ihr Limit gegangen, haben gekämpft und hat halt am Ende dummerweise für Heidenheim gereicht. Für mich eine verdammt ärgerliche, also nicht weil es ein, in Anführungsstrichen, Derby ist oder so, aber es war einfach eine verdammt ärgerliche und dumme Niederlage, oder? Jasmin?
Ja, absolut, weil man hat davor eben gegen all die Mannschaften, die du aufgezählt hast, Wolfsburg etc. gewonnen und dann fährt man nach Heidenheim. Eigentlich dann aus der Stellung, wo der VfB zu dem Zeitpunkt war, ist das eigentlich ein Must-Win-Spiel gewesen, auch wenn VfB gerade Klasse gehalten, Heidenheim aufgestiegen. Zu Anfang der Saison hätte ich das jetzt nicht so deutlich gesagt, aber mit der Entwicklung, die der VfB einfach gemacht hat, war das dann jetzt eigentlich so richtig das einzige Spiel, was komplett enttäuschend einfach war, mit dem Auftreten, was einfach wieder an den alten VfB von den letzten Jahren erinnert hat. Also das war eher mehr das mehr Enttäuschende, dass du mal irgendwo verlierst, ja, aber es war die Art und Weise und dann auch noch einen verschossenen Elfmeter etc. Aber sonst ging auch, wenn ich mich richtig erinnere, nach vorne relativ wenig. Also genau, oft hattest du ja einfach noch zig Chancen, sehr gute Chancen, die einfach dann nicht gemacht wurden, Thema Chancenverwertung. Aber selbst das gab es dann nicht in der Art und Weise, wie es war. Und vielleicht war es auch mal gut, zu dem Zeitpunkt einfach dann auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden.
Ja, also ich finde noch nicht mal, dass es Boden der Tatsachen war. Ich finde, es hat nochmal die Sinne geschärft, weil die Mannschaft hat in diesem Spiel, ist sie nicht an ihr Limit gegangen. Ganz einfach. Also du hättest wahrscheinlich, wenn du den Elfer reingemacht hättest, hättest du wahrscheinlich trotzdem das Spiel irgendwie ziehen können, glaube ich.
Ja.
Weil dann du trotzdem irgendwann die individuelle Qualität ausspielen kannst mit einer Führung im Rücken. Aber die Mannschaft ist unabhängig davon nicht an ihr Limit gegangen. Das hat man auch offensiv gesehen. Dann kam halt vieles zusammen. Also Heidenheim zu Hause, Kackwetter. Uns ging es vielleicht ein bisschen zu gut, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Mio ist ausgefallen, das darf man auch nicht vergessen. Gerassi sowieso. Mit Gerassi weiß ich nicht, der hätte den vielleicht dann auch irgendwie noch reingestolpert.
Der hätte den Elfer gemacht, ziemlich sicher, genau.
Genau, aber genau, genau. Da kam halt vieles zusammen. Und ich meine, wir sind wir waren da in der komfortablen Position, dass wir uns sogar 2 Niederlagen am Stück leisten konnten. Aber wichtig war dann natürlich, wie reagiert man dann im nächsten Spiel gegen, was war es dann, Dortmund?
Borussia Dortmund, genau.
Genau.
Wie
reagiert man drauf?
Ja? Genau, und das war dann ja eigentlich das Krasse, weil dann kam Dortmund und ja, auch so eine Mannschaft, gegen die wir jetzt nicht allzu oft in den letzten Jahren gewonnen haben. Klar, es gab im Frühjahr, wann war es? März, April gab es dieses 3:3, das 3:3-Sieg in Unterzahl in der letzten Minute. Das war natürlich sehr cool, aber es war eben kein Sieg. Und dann kommt Dortmund und ja, wir hatten jetzt eben 2 Niederlagen, Hoffenheim, vor allem das Spiel in Heidenheim, was wirklich schlecht war. Und dann ist aber wieder der alte VfB da, also der alte im Sinne von der 2023/24er VfB und legt los, zieht ein richtig gutes Spiel auf. gerät in Rückstand und dreht das Ding aber. Und das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Da hatte wirklich das Gefühl, dieser Rückstand schockt die überhaupt nicht. Die kicken einfach weiter. Und es war eine wahnsinnige, ja, gute Antwort eben auf diese letzten zwei Spiele, vor allem auf das Spiel in Heidenheim. Und damit habe ich so wirklich nach dem Heidenheim-Spiel nicht gerechnet. Yannick, du?
Nee, nicht wirklich. Und nachdem dann Niklas Füllkrug da dieses 0-1 uns reingedrückt hat, in allerbester Stürmermanier, auch ausgehend von einem Fehler im Aufbauspiel, ja, habe ich gedacht, okay, gut, dann machen die jetzt halt im Stile einer Spitzenmannschaft, machen die ihr Ding und gewinnen das jetzt. Nee, es war ein super Spiel. Also der BVB hat da wirklich auch Glück gehabt aus ihrer Sicht, dass das nicht ein komplettes Debakel geworden ist. Und ja, du hast es gerade erwähnt, das ist eben das, was den VfB dann auch 23/24 in dieser aktuellen Saison so stark macht, dieses Zurückkommen, dieser unbedingte Wille, der auch in der Endphase der vergangenen Saison schon da war, den man in Ansätzen gesehen hat, der aber jetzt umgemünzt wird und dann eben auch ja in Siegen letztendlich endet. Und das war, ja, glaub, mit eines der besten Spiele, was ich von der VfB-Mannschaft tatsächlich auch gesehen habe. Also wir kommen ja nachher noch zum Leverkusen-Spiel. Da war die erste Halbzeit noch ein Stück weit besser, aber das war wirklich ein absolutes Highlight. Also ja, auch im BVB haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Die sind natürlich gerade auch in einer sehr, sehr miesen Phase für ihre Verhältnisse. Da muss man aber auch sehen, wenige Monate zuvor, die Ausgangslagen beider Vereine. Der BVB hätte am letzten Spieltag deutscher Meister werden können, / müssen. Und wir haben in der Relegation gegen HSV uns gerade so in der Liga gehalten. Von daher, daran sieht man vielleicht auch wieder an diesen gerade eben beschriebenen Szenarien, was diesen Sport auch letztendlich ausmacht, dass es eben ganz, ganz schnell auch mal in die andere Richtung gehen kann.
Und gerade bei dem Spiel in Dortmund haben wir einfach auch so zwei Sachen gesehen, die mit Sicherheit ausbaufähig sind. Also wenn man mal ein paar schlechte Punkte sucht beim VfB in der bisherigen Saison. Girassi war noch nicht da und Führich hat den dritten Elfer innerhalb von drei Spielen vergeben. Und das ist mit Sicherheit ein definitives Manko. Ich hoffe, wir kommen im DFB-Pokal nie in irgendein Elfmeterschießen. Wir werden das so grandios verkacken, weil Girassi kann halt keine fünf Elfer schießen. Ist halt einfach nicht drin. Und Führich, Undav, Silas, alle drei haben ihre Elfer nicht gemacht. Aber auch trotzdem eben am Ende noch gewonnen. Aber halt auch das Thema in Dortmund, gegen Dortmund war die Chancenverwertung. Und das war ja auch, das hört sich ja sehr fast schon hochnäsig an. Also wir hätten ja einige Spiele in der Saison, also auch bis dahin hätten wir nicht nur, was weiß ich, mal 3-1, sondern hätten wir auch mal 5-1 gewinnen müssen. Wir machen einfach am Ende immer noch zu wenig aus unseren verdammt guten Chancen. Ich weiß, das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Aber ist mit Sicherheit ein Manko, an dem wir arbeiten müssen, weil Girassi ist jetzt beim Afrika Cup und wir brauchen einfach ein bisschen eine bessere Chancenverwertung. Und das war so ein Punkt, den man eben in dem Spiel gegen Dortmund gesehen hat. Chancenverwertung, Elfmeter ist definitiv noch ein Punkt, an dem wir eben arbeiten können, beziehungsweise arbeiten müssen. Aber da kommen wir dann auch so ein bisschen natürlich in den Ausblick rein. Nach dem Spiel gegen Dortmund war dann oft doch auch so das Ding, hast ein super geiles Spiel gehabt und die Woche drauf wird's dann in der Regel nicht so gut. Und Lennart hat es vorhin auch schon gesagt, oftmals dann Gegner, wenn es vielleicht nicht ganz so gut lief, dann waren die ganz froh, dann kam der VfB und dann haben sie wieder drei Punkte gemacht. Dann sind wir nach Frankfurt gefahren und haben jetzt auch noch in Frankfurt gewonnen gegen dort haben wir, glaube ich, die letzten zwei Saison jeweils unentschieden gespielt. Aber auch dann gewinnst du dort einfach. Und das war auch wieder für mich so ein Ausrufezeichen, dass die Saison irgendwas anders ist. Lennart, war das Spiel für dich? Ich glaube, du warst auch vor Ort. Mhm. Weil es ja quasi bei dir sozusagen fast ums Eck ist. War das für dich auch nochmal so ein, ja, nicht Wendepunkt ist falsch, aber doch mal so ein deutliches Zeichen, dass diese Saison irgendwas echt anders ist.
Ja, auf jeden Fall. Also da auch, wie gesagt, Frankfurt auch unglaublich schweres Auswärtsspiel. Auch die haben natürlich mit Kolo Muani im Sommer einen wichtigen Spieler verloren, aber die haben immer noch genügend Qualität. Der VfB geht dahin und man kann jetzt drüber spekulieren, ob die leere Heimkurve was damit zu tun hatte, aber trotzdem, der VfB hat das Spiel sehr souverän für sich entschieden. Ja, und spätestens da war klar, und das war ja dann, glaube ich, schon der 11. Spieltag oder sowas. Oder das der 10.
Der 12.
Genau, der 12. sogar schon. Und du das Krasse ist halt, du setzt halt auf dieses Spiel gegen Dortmund, was schon Wahnsinn einfach war. Du setzt halt nochmal einen drauf, ja, und dann spielst du gegen Bremen und setzt nochmal einen drauf und dann spielst du im Pokal nochmal gegen Dortmund und setzt noch einen drauf. Also da war wirklich so das Gefühl, wo du dann echt so, in den Wochen hast du echt das Gefühl, es geht einfach immer weiter. Und das Krasse ist halt vor allem, du verlierst zwei Spiele am Stück und gewinnst dann wieder drei Ligaspiele in Folge. Also startest einfach die nächste Serie. Überhaupt kein Knacks. Also das war echt beeindruckend. Ja. Und auch mit diesem Eigentor von Anton dann, ja, scheißegal. Du machst halt einfach das 2-1 und bringst das Ding über die Zeit. Es wird dann auch ein bisschen knapper, als vielleicht noch zu Saisonbeginn. Aber es ist, ja, Wahnsinn. Also fällt mir nicht viel mehr zu solchen Spielen wie gegen Frankfurt, auch gegen Bremen dann die Woche drauf.
Genau, Bremen war ja auch so ein Spiel. Am Ende liest sich, wir hatten gerade das Thema Chancenverwertung, ja, liest sich nur wie ein 2-0, aber Jasmin, hattest du irgendwann in diesem Spiel das Gefühl, der VfB kann das Ding verkacken? Also ich hatte, selbst als es nur 1-0 stand und der Elfer war ja erst später in der zweiten Halbzeit, man hatte nicht das Gefühl, dass der VfB das irgendwie verkacken kann. Und das ist ein total ungewohntes VfB-Gefühl.
Genau, das ist das, was ich bei Frankfurt gerade jetzt mir überlegt hat, noch kurz reinzuspringen, war eben halt dieses Gefühl, was da war, auch gegen Bremen, ja, gab es einfach nicht, weil die Mannschaft eben das auch ausstrahlt, dass sie das dementsprechend hinbekommen und einfach souverän einfach spielen, ja. War einfach ein weiteres gutes Spiel, wo es wahrscheinlich jedes Spiel, wo wir jetzt drüber sprechen, wären die Highlights teilweise der letzten Saisons gewesen. Und jetzt ist es einfach selbstverständlich, dass man so einfach gewinnt und eher höher gewinnen müssen.
Hätte müssen, genau. Das ist das Einzige, wie gesagt, was man aus dem Prämienspiel, was den vorwerfen kannst, die musst du eigentlich mit 4-0 oder 5-0 wegbügeln und nicht nur mit 2-0. Mhm. Aber mein Gott, hey, wer sind wir, um uns darüber zu beschweren? Also wirklich, okay, 2-0 gegen Bremen, top. Und dann ging es ja noch genau, weil du gesagt hast, es ging immer weiter. Dann kommt diese Woche und dann spielst du gegen Dortmund im Pokal-Achtelfinale, wo man schon gesagt hat, scheiße, warum kriegen wir Dortmund? Ne? Muss das sein? Hätte man nicht irgendwie einen anderen Gegner haben können? Machst die mit 2-0 komplett platt. Die können echt froh sein, auch einfach nur mit 2-0 aus dem Stadion gegangen zu sein. Ist ein super Spiel. Und dann die jetzt schon oft zitierte bockstarke Halbzeit gegen Leverkusen, gegen den Tabellenführer, ungeschlagen. Am Ende war es nur ein 1-1. Nur wirklich in Anführungsstrichen. Und da hast du, also da war für mich klar, okay, die Saison ist echt anders. Wir hatten es im Ausblick auf die auf die Saison im Gemeinsamen, da war mein Wunsch, ich will eine ruhige Saison und ich will im Mai die letzten zwei Spieltage ja nicht zittern müssen. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir da auf einem verdammt guten Weg sind, das wirklich hinzubekommen. Und diese Entwicklung, ja, und ich glaube wirklich, wenn man sagt, wer ist da einfach hauptverantwortlich, ich glaube, müssen wir alle sagen, es ist Sebastian Hoeneß, der erste Trainer ist seit einer längeren Zeit wieder, der wirklich Spieler besser macht. Der einfach wirklich viele Spieler besser macht oder stabilisiert. Ein Anton einfach zu nennen, der absolut in die Kapitänsrolle aufgegangen ist, ja, bockstarke in der Abwehr ist. Ein Führig, der einen Wahnsinnssprung gemacht hat. Es ist einfach, das ist meines Erachtens einfach die Arbeit und die Entwicklung von Sebastian Hoeneß zu verdanken, dass wir eben so ein Spiel wie gegen Leverkusen erleben durften und eben gerade auch Führig da eben sein Tor gemacht hat.
Wobei, ich möchte noch mal ganz kurz auf ein Spiel eingehen. Ich weiß nicht, ob du das noch ansprechen wolltest. Das Augsburg-Spiel.
Ja.
Können wir noch kurz gegen Leverkusen, ich hätte da noch eins, bevor wir dann noch weitergehen. Also Leverkusen war das Spiel, wo ich davor wirklich mir unsicher war, wie die Mannschaft auftreten wird. Die letzten Spiele davor gegen Bremen habe ich mir keine so großen Sorgen mehr zum Beispiel gemacht. Aber Leverkusen war echt auch noch mit der einfach ungeschlagen die komplette Saison zum VfB kommen, auch richtig, richtig, richtig guten Fußball gespielt haben, starke Spieler hatten. Da hatte ich eher noch das Spiel, wo ich am meisten Sorgen hatte, wo man dann wirklich auch sehen konnte, wo die Mannschaft steht. Und ich war da wirklich nochmal mehr als positiv überrascht, auch wenn die erste Halbzeit nicht so gut gewesen war, dass sie so mithalten konnten und dann das 1-1 so ausging, wo du trotzdem hättest auch noch gewinnen können. Leverkusen war auch gut, aber es war jetzt nicht chancenlos am Ende. Das war wirklich mit die Meisterleistung, die es gab, und auch ja einfach das Auftreten, wie sie da Leverkusen in der ersten Halbzeit gegen die gespielt haben, einfach wow. Einfach mit das Beste, was ich vom VfB so gesehen habe, spielerisch vor allem auch.
Und genau, eben gerade gegen Leverkusen, die ja diese Saison wirklich einen Wahnsinnsfußball gezeigt haben. Ja. Also wirklich, da kannst du, also ist jetzt nicht meine Mannschaft, ist nicht, aber vor denen kannst du echt nur einen Hut ziehen, was die diese Saison abziehen, spielerisch. Das ist schon echt großartig, und dass du gegen die so mithalten kannst, das hat mich auch echt überrascht. Also ich habe, für mich bin ich so gedanklich in das Spiel reingegangen, naja, wenn es am Ende 0-2 ist, ist alles gut, passieren, die sind einfach gerade nochmal ein Level über uns. Und dann so ein Spiel, das war schon krass.
Aber in dem Spiel war es halt auf Augenhöhe. Das ist ja das krass. Und ich meine, das ist immer noch Wahnsinn, wenn du dir den VfB im Sommer anguckst und dann sagst du, okay, im Dezember bist du auf Augenhöhe mit dem ungeschlagenen Tabellenführer. Und in der ersten Halbzeit, ich glaube, gab es da irgendwie ein Zitat, das Beste, ich glaube, sogar von Alonso. Das Beste an der ersten Halbzeit war das Ergebnis aus Leverkusener Sicht, weil es nur 1-0 für den VfB stand. Und als wir da in Führung gegangen sind, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe gedacht, Alter, was geht denn jetzt ab? Ziehen wir jetzt auch noch dieses Spiel oder was? Am Ende war es nicht so, aber schon allein, dass du da eine Halbzeit lang wirklich Leverkusen dominierst und höher führen müsstest fast, das ist Wahnsinn. Also, das kenne ich nicht.
Ja, also deswegen diese Entwicklung unter Hoeneß ist echt der Hammer. Und du wolltest, und damit können wir eigentlich so die Hinrunde sportlich, dieses eine Spiel am seit 15. Spieltag ignorieren wir mal kurz. Eben der 16. Spieltag gegen Augsburg, mehr oder weniger auch oft Angstgegner in den letzten Jahren, und arg viel souveräner kannst du die nicht vom Platz fielen. Das wolltest du wahrscheinlich vorhin irgendwas in die Richtung sagen, oder Lennart?
Ja, genau. Also Augsburg war so die perfekte Zusammenfassung, finde ich, dieser bisherigen Hinrunde, weil du hast richtig auf die Fresse bekommen in München, um da noch mal ganz kurz drauf einzugehen. Also richtig, ja, du warst chancenlos, da war nichts mit Südgipfel. Und dann gehst du hin und das ist dir scheißegal. Und du spielst, wie das Demirovic dann sagte, du spielst sie einfach her. Und du könntest 5-0 gegen die gewinnen, gewinnst 3-0. Es war das letzte Spiel vor Weihnachten, am Ende dann noch die Ansprache von Sebastian Hoeneß, der auch genau die richtigen Worte getroffen hat, die wir jetzt ja eingangs gehört haben. Es war einfach perfekt, und ich hatte lange nicht mehr bei einem VfB-Heimspiel solche Glücksgefühle. Die anderen Spiele waren auch geil, aber das war so wirklich so nochmal der letzte Beweis, das ist eine geile Saison. War dann der 11. Saisonsieg. Ja. Ich meine, wir hatten nicht mal in unserer sehr guten Saison nach dem Aufstieg hatten wir 12 nach 34 Spielen, jetzt haben wir 11 nach 16 Spielen. Und einfach die Stimmung war geil, das war ein geiler Fußball, die haben die richtig hergespielt, wie gesagt, und ich war einfach nur richtig glücklich. Das war also so glücklich, wie ich lange nicht mehr im Stadion war, bei einem VfB-Spiel. Und das trotz der krass guten Hinrunde. Aber das war einfach nochmal so ein Abschluss, wo du denkst, so, ja, geil. Einfach geil. Ich weiß nicht, was ich anders sagen soll, aber das war nochmal so mein Empfinden. Ich war richtig einfach happy bei dem Spiel, weil es einfach schön war.
Ja, es war ein perfekter Abschluss einfach für diese Hinrunde, auch wenn sie noch nicht ganz fertig ist, aber einfach für dieses, ich sag mal, den zweiten Teil von 2023 war es ein perfekter Abschluss. Und ich sag, wenn du einfach eben guckst, wo du herkommst, ja, dieser blöde Spruch von Brunner bei dir, aber er stimmt halt nun mal, ja. Wir waren im Sommer halt, noch vor dem Sommer, die Mannschaft, die gerade in der Relegation noch die Klasse gehalten hat. Und wobei uns da schon, was ich interessant fand, einige Hamburger Fans mir schon damals gesagt haben, also A, das war chancenlos gegen VfB. Und die damals schon gesagt haben, ihr werdet nächste Saison, also mir gesagt haben, ihr werdet mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich dachte so, Leute, hört mir auf. Das will ich überhaupt nicht hören. Das wollte ich wirklich nicht hören, weil die haben gesagt, ihr habt einfach so eine wahnsinnige individuelle Qualität in dieser Mannschaft. Und ich dachte, ja, ist ja gut. Ich meine, hey, Hamburg, zweite Liga. Und ne, ich habe das noch nicht so gesehen oder also nicht so diese Richtung gesehen. Aber die haben gesagt, ihr habt einfach so Wahnsinnsspieler drin. Und da sind wir eben in dieser Entwicklung und was die Mannschaft unter Hoeneß eben gemacht hat oder was wir vorhin einfach schon hatten. Einfach, es sind so viele Spieler wirklich besser geworden oder haben sich zumindest auf einem sehr hohen Niveau auch stabilisiert. Und dann war auch eben oft das Krasse in der Hinrunde, fand ich, es fallen Spieler aus, ja, dann, ja gut, kein Thema, schmeißen wir irgendjemand anders rein, der wird schon irgendwie Ito machen.
Ja? Ito jetzt bestes Beispiel.
Genau, einer, wo du sagst, scheiße, Ito fällt aus, fuck, um Gottes Willen. Ja gut, dann rockt der Mittelstädt halt die Bude. Oder es ist einfach, der ist auch so ein Spieler für mich. Also wirklich muss ich quasi einmal Abbitte leisten, habe ich gedacht, Junge Mittelstädt, was wollen wir mit dem? Also ehrlich, ich konnte es nicht wirklich nachvollziehen. Ich dachte, ja, schöner Ergänzungsspieler. Und was macht der? Spielt sich mal locker in dieser Mannschaft dann fest. Und das ist einfach so eine Entwicklung, die wir, ich wiederhole mich, einfach Hoeneß zu verdanken haben, der einfach wirklich die Spieler halt auch da einsetzt, wo sie hingehören. Nochmal der Rückblick auf Bruno Labbadia, der Anton auf die Außen gesetzt hat, den Silas und in die Zentrale und lauter so Sachen. Und der macht halt jetzt erstmal verdammt viel richtig. Natürlich wird es für mich interessant oder echt spannend ist, klar, wie startest du in die Rückrunde und wie ist wirklich mal, was passiert, wenn es mal wirklich eine Phase, wir hatten jetzt zwei Niederlagen, aber gibt es mal eine Phase, wo es vielleicht drei oder vier Spiele, wo du nicht gewinnst, findet er da auch noch die Lösung? Bisher hast du wirklich gemerkt, er hat immer die Lösung gefunden, um die Mannschaft wieder rauszuziehen und das ist auch was, habe ich so jetzt auch beim VfB schon länger nicht mehr gesehen, dass einer immer Antworten hat, wenn es mal ein Spiel nicht so lief.
Ja, also da bin ich auch mal gespannt, wie du sagst. Ich meine, wir hatten ja auch in der Rückrunde natürlich noch mit ein bisschen anderen Kader. Wir hatten ja auch Scheißspiele. Also Hertha in der letzten Saison oder auch dieses Spiel gegen Hoffenheim im letzten Spieltag. Ja, da haben wir es auch nicht auf den Platz gebracht, was wir können. Aber ich glaube, da ist einfach nochmal viel zusammengewachsen. Und was ich wirklich Hoeneß hoch anrechne, ist, dass er aus der Mannschaft das Beste rausholt. Ja, das ist Matarazzo irgendwann nicht mehr gelungen. Das ist Wimmer teilweise gelungen, das ist Labbadia überhaupt nicht gelungen. Der hat aus einer Mannschaft, die Potenzial hatte, aber auch Probleme, sag ich mal, hat er einen Problemfall von der Mannschaft gemacht. Und Hoeneß holt halt einfach, jemand wie Mittelstädt, wir kommen auf den Kader ja noch später zu sprechen, detailliert, aber Mittelstädt ist so das perfekte Beispiel. Unter Labbadia wäre der eingegangen. Ja, das ist ein Spiel, ich finde, er spielt eine super Hinrunde, aber ich glaube, Mittelstädt ist ein Spieler, der sehr mit so Wellen mitschwimmt, ja. Der ist jetzt nicht, der hat nicht so diese Qualität wie Guirassy, dass er aus einer schlechten Mannschaft auch rausstechen kann. Das hat man auch letztes Jahr bei Guirassy gesehen. Aber der holt aus dem das Beste raus und ich glaube, das ist der beste Mittelstädt, den Maxi Mittelstädt selber in seiner Karriere gesehen hat. Ja? Also wie der teilweise über die Außenbahn geht und nach innen zieht, was der diese geilen Ballgewinne da auf der an der Außen, ich weiß gar nicht mehr welches Spiel das war, wo er dann irgendwie den Ball da, wo er sich gegen drei Leute durchsetzt und den Ball in die Mitte spielt auf Mio, das ist Wahnsinn, ja. Das ist halt ein Verdienst von Hoeneß, dass er so Spieler, oder Mio ist auch ein super Beispiel, dass er so Spieler wirklich an ihr Limit heranführt. Wie er es gemacht, keine Ahnung, ja, gute Taktik. Das finde ich auch ganz interessant, dieses Rauslocken, was er da von De Zerbi aus Brighton aufgeknappt hat, was super funktioniert. Aber auch so Spieler wie Mittelstädt oder Mio, die auch keine einfache Zeit hatten in der Vergangenheit, viel Potenzial, aber nie so richtig rangekommen. Und das hebt er gerade. Und ja, das ist sein großer Verdienst und ich hoffe, dass es so weitergeht. Es auch gegen Gladbach ist am kommenden Wochenende und dann in der weiteren Rückrunde.
und auch zum Zusammenwachsen, was du gesagt hast. Also vielleicht, also war dann einfach auch die Relegation ein Glücksfall für den VfB, dass du nicht am Ende der letzten Saison irgendwie es dann gerade noch geschafft hättest, 15er geworden bist und alle fahren dann Sommerurlaub, sondern du hattest nochmal die Erfahrung von den beiden Spielen. Es gab, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten oder Ende des Jahres vom VfB auf Instagram, machen die ja gerade immer so Videos, wo Spieler ihre Highlights oder verschiedene Sachen sagen können. Und da wurden sie nach dem Highlight in einem Jahr gefragt und da haben so sicherlich an die 50% gesagt, das Highlight für sie war die Relegation oder Relegationssieg. Nicht, ein paar waren auch dabei in Dortmund, im Pokal war, ich glaube, auch jemand dabei, aber es haben echt sehr viele Relegationen gesagt. Was wir jetzt, wenn wir drüber sprechen, klar, es war cool, aber wir hätten jetzt eher Dortmund oder etc. die anderen Spiele gesagt und das war bei denen vielleicht, hat es da einfach angefangen. Klar, sind ein paar neue Spieler dazugekommen, aber wo wir auch am Anfang gesagt haben, so viele sind dann eben halt nicht neu dazugekommen, sondern es ist ja schon relativ ähnliches Core-Team minus Mavropanos, Sosa, ja.
Genau, also ich finde, das muss man wirklich sehen. Das Grundgerüst dieser Mannschaft, man hat es viele Spiele, da waren gerade am Anfang von der Saison, da waren zwei neue nur dabei. Ansonsten war das im Kern die alte Mannschaft, die Mannschaft, der viele nachgesagt haben, die ist nicht Bundesliga-tauglich. Ja? Und das muss man einfach, und diese Mannschaft schafft es, mehr als Bundesliga-tauglich zu sein. Also es zeigt einfach ganz viel davon, dass, du hattest es vorhin gesagt, so schön gesagt, Lennart, dass Matarazzo hatte nicht mehr die Lösungen. Ja, am Anfang hatte er sie, er hatte sie am Ende nicht mehr. War auch über 1000 Tage hier, also für einen VfB-Trainer eine ewige Zeit. Labbadia war einfach der falsche Mann am falschen Ort zur falschen Zeit. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und Hoeneß war eben wieder einer, der gesehen hat, okay, die Jungs, das sind Jungs, die können was. Das hat er ja auch direkt damals in seiner Einstiegspressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, da ist Qualität da. Und eben nicht gesagt, boah, ich kann mit denen nicht arbeiten. Ich meine, das war ja, was musste sich die Mannschaft anhören, teilweise von Berle oder also von eigentlich VfB-Leuten, dass die Mannschaft eigentlich nicht Bundesliga-tauglich ist. Und das ist halt, das freut mich auch für viele von denen. Also ich möchte zum Fachmagazin, Fußballfachmagazin Kicker schauen, also wo zum Beispiel Mio ja immer auf die Mütze bekommen hat, ja, und der zeigt wirklich, was er kann. Der hat sich in der U21 von Frankreich festgespielt und da ist es nicht so, dass da keine Qualität oder nicht andere Spieler vorhanden wären. Also das ist wirklich.
Wobei ich noch einmal einhaken möchte. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört hatte. Thema Chris Führich. Ja, wissen wir auch. Super starker Spieler, mittlerweile Nationalspieler. Und ich weiß nicht, irgendwann Thomas Müller hat ja dann gesagt, ja, er hätte überhaupt nicht verstanden, dass er hat irgendwie gesagt, er wird nicht verstehen, dass der Führich nicht schon länger im Fokus der Nationalmannschaft war.
Das verstehe ich schon.
Ich schon. Das liegt aber auch daran, dass Spieler eine Entwicklung genommen haben, jetzt natürlich auch durch den Trainer, aber Spieler, gerade wie Führich, der hatte eine sehr lange Anlaufzeit, dann der ist gekommen 2021, glaube ich, ne? Oder?
Chris Führich? 2021 von Paderborn.
2021, damals, ja. Genau. Und er hat jetzt 2 Jahre Anlaufzeit gebraucht, bis er kapiert hat, wie er seine Stärken am besten auf den Platz bringt. Ja, dass er halt nämlich nicht irgendwie mit dem Kopf in 3 Leute reinrennt, mit dem Kopf nach unten. Und das ist
ein Trainer, der es ihm zeigt.
Genau, du brauchst es zum einen und zum anderen haben sich aber auch die Spieler weiterentwickelt.
Keine Frage.
Ne? Und das ist halt, das kommt natürlich auch dazu, ja, dass du halt Spieler hast, die jetzt endlich auch funktionieren, ja, so wie sie sich, oder die, also die einfach älter geworden sind, die einfach 2 Jahre Bundesliga-Erfahrung haben, zweimal diese Last-Minute-Rettung jetzt mitgemacht haben und vielleicht auch daran gewachsen sind. Ich weiß nicht, wir haben nach dem Köln-Spiel auch alle gedacht, das schweißt jetzt so zusammen, dass es jetzt eigentlich nur bergauf gehen kann und dann machen wir den schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte hinten dran. Aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle und das ist natürlich auch, und das muss man natürlich auch nochmal sagen, dann letztendlich ein Verdienst von Sven Mislintat, diese Leute geholt zu haben. Und jetzt haben wir auch einen Trainer, der wirklich, hoffentlich noch lange, aber der jetzt wirklich das absolute Maximum teilweise oder vielleicht einen Großteil des Maximums aus diesen Spielern rausholt. Das ist halt so die Konstellation passt halt jetzt gerade perfekt.
Genau.
was mit Matarazzo halt irgendwann nicht mehr gepasst hat, weil er irgendwie das nicht mehr geschafft hat, die Mannschaft zu ihrer, an die Limit zu führen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dieses Limit. Weil du hast Leute mit unglaublich viel Potenzial, aber sie müssen es halt in jedem Spiel auf den Platz bringen. Und was, genau, und was halt passiert, wenn du es nicht machst, das hast du gegen Heidenheim gesehen.
Und weil wir jetzt schon so stark eigentlich auf Spiele angehen, würde ich sagen, wir haben so den sportlichen Rückblick von der Hinrunde schon mal gut eingefangen. Und nämlich das Thema Spieler, Entwicklung, wer war gut und so weiter, ist eigentlich ein Großteil vom zweiten Teil, den ihr dann bei rund um den Brustring hören könnt. Deswegen würde ich sagen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit für den ersten Teil. Und wie gesagt, es geht weiter mit dem zweiten Teil bei den Kollegen von rund um den Brustring. Von meiner Seite würde ich erstmal aussagen, oder von unserer Seite, vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich auf dem anderen Kanal.
Ciao.
Ciao.
Ciao.